Yes, wir sind on air, Frankie.
Yalla, los geht's.
Du kennst diese Zeile, die ist von Megalo. Yalla, yalla, warum dauert das so lange? Der Baum steht, doch im Schatten lauert eine Schlange. Das Grauen ist im Gange, miese Lage, ehrlich. Halt dich ran, der Herr war schon nach 7 Tagen fertig.
Da wundert es einen, dass wir ungeduldig sind. Huh?
Ja.
Liegt uns vielleicht einfach nicht im Blut. Aber schönerweise war das gerade ein guter Opener, mein Lieber. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es eine Sache gibt, die ich gerne tiefer entwickeln möchte als alles andere. Weißt du, was das ist?
Geduld.
Geduld. Geduld, Mann. Geduld ist so die Königsdisziplin. Ey, was ist Geduld für dich?
Also es ist auch für mich ein Riesenübungsfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Geduld heißt für mich letztendlich ja das Vertrauen, dass alles zur rechten Zeit kommt. Dass alles zur rechten Zeit am rechten Ort arrangiert wird und dass ich überhaupt keinen Grund habe, mich zu hetzen. Selbst wenn mein Sohn die Schuhe sehr langsam anzieht, hat auch das vielleicht seinen Grund, dass wir dann an der einen Ampel, weißt du, den richtigen Menschen sehen oder whatever. Wir wissen ja nie, was in diesem riesengroßen Mysterium namens Leben für uns konstruiert und vorbereitet wird. Und ja, für mich ist aber auch das eine große Tugend, die ich immer besser lerne, aber immer noch sehr großer Schüler bin auf jeden Fall.
Total. Ich habe neulich mit meiner Tochter drüber gesprochen und ich sage immer, Mayra, Geduld, Geduld, ist doch alles gut. Und sie, ich hasse warten, ich hasse warten. Und dann sprach es so aus mir, ja, Geduld hat auch mit Warten nichts zu tun. Oder irgendwie so kindgerecht, ne, habe ich es wohl gesagt. Auf jeden Fall erntete ich einen sehr verwunderten Kinderblick.
Ja.
Und merkte, ja, stimmt, in dem Moment, wo ich warte, bin ich ja ungeduldig, oder? Das ist ja mit Kindern auch echt was, was man wirklich lernen kann. Weil warten bedeutet ja, ich habe da was, ne, ich habe da eine Idee, von was jetzt passieren sollte und warte, bis es endlich soweit ist, gewissermaßen, ne?
Ja. Ich habe dazu mal ein YouTube-Video gemacht, das hieß tatsächlich Warten lernen. Da sprach ich genau darüber.
Cool. Eckhart Tolle hat mal so gesagt, ich habe nicht gewartet, ich habe einfach gestanden und mich wohlgefühlt.
Super.
Fand ich super. Aber erzähl, weißt du noch, was du erzählt hast in diesem Video?
Nee, gar nicht. Aber weißt du, wer die größten Zen-Meister für Eckhart Tolle sind?
Wer denn?
Enten.
Enten!
Ja, er hat ganz, ganz viele Monate, Jahre auf einer Parkbank verbracht und hat Enten bestaunt und hat erkannt, dass Enten absolute Zen-Meister sind, und er beschreibt es in einem Kapitel so unfassbar schön. Das ist toll. Und wenn es ums Warten geht, also ich weiß nicht genau, was ich im YouTube-Video erzählt habe, aber letztendlich ist es ja dieses Ankommen im Moment des Weges und diese Heiligkeit des gegenwärtigen Moments auf dem Weg zu erfahren. Ich habe eine total schöne E-Mail bekommen dazu. Also nicht dazu, aber sie führt letztendlich genau zu dem Aspekt. Eine Frau hat irgendwann mal von mir in einem Interview gehört, dass ich gerne vor tausenden Menschen auftreten möchte. Und sie sagte, vielleicht ist es gar nicht nötig. Vielleicht ist dein Weg dahin, die Motivation, die du aufbringst, um dahin zu kommen, ja das eigentliche Geschenk, dass jeder Schritt auf diesem Weg die Heiligkeit in sich trägt. Und genau das ist es ja. Also, dass wir uns ja manchmal so große Ziele machen und Pläne schmieden und irgendwelche Absichten haben, um der Welt zu dienen. Und aber letztendlich ja mit jedem einzelnen Moment auf diesem Weg, den man ja auch mit Warten verwechseln könnte oder hinarbeiten oder so, dass wir hier die eigentliche Erfüllung finden. Und das kann ich voll unterschreiben. Ich dachte mir heute früh, Frankie, ich liebe einfach alles an meinem Leben. Also alles. Und ich beziehe damit auch die Autofahrten ein, weil ich bin ja jetzt wieder auf Tour. Und ich verbringe ja am Wochenende 12, 14 Stunden im Auto hin und zurück. Und ich liebe auch das. Und das ist so schön, weil auch das ist ja so gesehen eine Wartezeit, die viele so überbrücken wollen. Und ich denke, da bist du ja auch in meinem Team. So, wir lieben das ja auch, einfach im Auto zu fahren. Ich finde das eine total schöne Sache. Oder Zug oder ja, jeder Moment einfach. Das ist einfach schön. Ich bin da sehr dankbar für.
Und genau das ist das Ding, ne? Geduld. Ich glaube, wer wirklich geduldig ist, der genießt das Leben in vollen Zügen. Ja, und zwar völlig kompromisslos. Für den ist der jetzige Moment immer wichtiger als der zukünftige Plan, könnte man so sagen. Und ich glaube echt, das ist so ein Schlüssel zur
Ja.
Erfüllung und zu echter Größe. Und ja, Autofahren. Vor allem habe ich jetzt auch ein neues Auto. Ich sag dir, ich sitze hier hinten
Ja, ich,
drin wie ein König auf einem Thron.
ich sehe deine, ich sehe deine schönen Schränke, deine schönen Schränke, deine Einrichtung schon durchschimmern. Das ist sehr sexy und
Tja.
erinnert mich wirklich an so ein, ach, wie soll ich sagen, wie so ein ganz schnuckeliges Rentnerpaar, das sich so ein Bötchen gekauft hat, um jetzt so durch Griechenland ein bisschen so ein Segelturn zu machen. Aber das Boot ist so aus den 80ern, aber total schick gehalten und so ein bisschen wirkt deine Inneneinrichtung. Damit meine ich super gemütlich, super schön.
Und ein bisschen Rentnerflair hat es durchaus auch, ne? Aber
Was ja
ich
gut
dachte,
ist.
total, die wissen halt auch, was gemütlich ist. Reden wir mal
Genau,
Klartext. Die haben
ja.
ja voll den Plan vom Leben. Und ich stand irgendwann so bei der Auswahl des Wohnmobils auch vor der Idee von, soll es jetzt möglichst cool aussehen? Oder soll es einfach witzig und gemütlich sein? Und witzig und gemütlich schlägt cool halt wirklich bei Wohnmobilfahren.
Immer.
Immer.
Also, das schlägt mich ja absolut. Ich möchte ja immer lieber gemütlich, also nimm mal Kleidung. Ja, hundertprozentig lieber gemütlich als cool. Also, es gab so eine Zeit, da waren so Skinny Jeans voll modern, auch bei Männern, also so ganz eng anliegende Jeans. Und dann wurde ich immer so ein bisschen komisch angeschaut, weil ich immer meine weiten Jogginghosen anhatte. Und da dachte ich mir auch, also selbst wenn das alle Menschen der Welt tragen würden, ich will keine engen Jeans tragen. Also für mich selbst als der Mensch, der ich bin. Und da ist ja auch, da schlägt ja auch gemütlich cool in jedem Fall, was Kleidung betrifft. Und ich glaube, bei so ziemlich allem würde ich sagen.
Würdest du auch sagen, das kann man bis ins Extrem treiben? Also, ich frage aus einem bestimmten Grund. Okay. Ich hab mir gerade so eine Decke mit Ärmeln und einer Kapuze gekauft, in der schlafe ich im Moment jede Nacht. Und ich kann dir sagen, die Versuchung, morgens das Ding gar nicht auszuziehen, sondern mir einen Gürtel drum zu binden oder in den Tag zu starten, sie ist da.
Bitte so auf die Bühne, Frankie, bitte. Oh yeah.
Kompromisslose Gemütlichkeit. Vielleicht ist es
Ja,
soweit.
vielleicht, ey. Und wer war er noch? Udo Jürgens war es, glaube ich. Er ist immer auf seine Bühne gegangen im Bademantel. Also die Zugabe hat er immer im Bademantel gespielt. Und immer als ich das gesehen habe, dachte ich mir, genau so, Bruder, genau so und nicht anders. Top. Ist richtig gut.
Super. Der Bademantel, genau, das ist so wie Next Level, nur halt Bademantel aus Fließstoff gewissermaßen und ohne dieses Unding, was Bademäntel ja haben, dass die sich manchmal lösen und dann vorne auf sind. Das kann mir nicht passieren.
Ja, das
Ich spiele ja manchmal so mit den Gedanken von, wie wäre es, ein Kloster zu haben, ne? Oder
Ja.
wenn ich ein Kloster hätte, wie wäre, gäbe es da eine Art von Kleidung? Und ich glaube, ich bin der Sache der Lösung langsam richtig nah.
Ja. Ich bin Fan.
So weit weg ist das ja nicht.
Farbe ist egal, oder?
Ja, im Moment ist hier noch hellgrau, aber gegen Blau hätte ich auch nichts einzuwenden, ganz
Ja,
ehrlich. Ja, oder so ein
ja.
Orange. Wobei, das sieht bei den Indern schon auch einfach gut aus mit diesem
Ja, ich
dunklen
finde Orange
Teint.
auch gut. Bei Blau musst du aufpassen, sonst wird man dich einkategorisieren in so AfD-Kloster vielleicht. Das wollen wir nicht. Okay, ich weiß nicht, wie
Ei,
wir hierhin abgebogen sind
ei.
gerade, aber
Nein,
ist gut. Ja.
aber es führt mich vielleicht, witzigerweise tatsächlich führt es mich zu meiner nächsten Frage, wenn du Lust hast. Ich habe nämlich was ganz Spannendes gehört. Ich habe mir neulich einen Podcast angehört. Und in diesem Podcast geht es darum, dass die reiche Elite in Amerika und überhaupt auf der Welt, dass die im Moment experimentieren mit so Mikrostaaten, könnte man sagen. Also mit Ländern, in denen sie quasi nochmal komplett neu ihr eigenes Recht einführen können. Ne, da gibt es welche, die sind als bewegliche Staaten, also quasi sowas wie riesige Schiffverbünde geplant. Es gibt etwas, das ist einfach so eine Stadt in Honduras. In Grönland wird mittlerweile auch was geplant. Alles so ein bisschen nach anderen Geschichten, aber alle auch so ein bisschen aus dieser Idee, Demokratie funktioniert nicht richtig, bla bla, wir wollen mal was Neues ausprobieren. Und wirtschaftsliberal, wie die sind, halt meistens irgendwas von wegen Konzerne haben das Sagen. Ich dachte so, okay, ja, scheiße, in dem Moment haben sie für mich so ein bisschen verloren. Aber dann stellte ich mir so die Frage, ey, wie würden, also angenommen, da würde jetzt so ein saureicher Typ zu dir kommen und sagen, guck mal hier, ich habe hier zwei Anhänger, zwei Transporter mit Geld, jetzt, und da ist ein Stück Land. Da kannst du jetzt einfach ein eigenes kleines Land drauf aufbauen. An was für Dinge denkst du, wenn du sowas hörst? Hättest du Spaß an so einem Projekt?
Also das allererste natürlich, ganz klar, Frankie. Schokobrunnen.
Ah, du bist wieder beim All-You-Can-Eat-Buffet, okay.
An jedem Eck ein Schokobrunnen, ich brauche keine Quellen. Also erstmal ist total witzig, dass du das sagst, weil ich habe ja heute beim Kurs in Wundern aufgeschlagen und dann hieß es gibt keine Gesetze außer die Gesetze Gottes. Und das fand ich gerade super gut, dass du jetzt mit der Übung daherkommst, sodass, also natürlich darf ich jetzt die Gesetze machen, aber stell dir vor, jemand käme mit so einem Konzern und sagt, ich bestimme jetzt über die Gesetze. Das hat in der Geschichte meistens kein gutes Ende genommen. Mhm. Aber wenn du mich so fragst, also du möchtest quasi wissen, ob ich bestimmte Gesetzesideen hätte oder was ich auf dem Land grundsätzlich bauen würde, so im Sinne meiner kindlichen Fantasie.
Genau, vor allem eher Letzteres, ne, weil vielleicht Ersteres kommt so zwischendrin mal rein. Und wie du selber sagst, wir sind ja da auch beide eher sehr liberal und freilassend eingestellt.
Ja. Also grundsätzlich, also wenn es um Gesetz geht, das habe ich schon ganz oft im Kopf gehabt, es wäre so ein einfaches Gesetz, dass das Wohl von Mutter Erde per Gesetz immer über allem steht. So, weil damit wäre super viel erledigt. Also damit könntest du diesen ganzen Fleischwahnsinn, das wäre alles abgehakt. Mutter Erde zum Wohle Mutter Erde und der Menschen natürlich, also Mutter Erde, Tiere und Menschen. Das heißt, der ganze Alkohol- und Tabakscheiß wäre auch automatisch erledigt. Egal, was du quasi für eine Idee daraus bringst, als Konzern, als Firma, als Partei, als Politiker, all das wäre erstmal an dieses Gesetz geknüpft. Also es muss Mutter Erde dienen oder darf sie auf keinen Fall weiter schädigen sozusagen. Damit kann man auf jeden Fall schon mal eine super Basis legen, finde ich. Aber das ist jetzt noch kein Fantasie-Kindergeburtstagsgedanke, nur den mag ich gerne grundsätzlich. Ja.
Okay, dürfte man Bäume fällen?
Ja, du müsstest halt dann drei neue pflanzen. Also dass jedes sozusagen, dass alles im Einklang mit der Erde funktioniert. Und da gibt es ja Möglichkeiten. Das heißt ja nicht, dass du die Ressourcen von Mutter Erde nicht verwenden darfst, aber du darfst sie halt nur in einem gewissen Maß verwenden. Und es ist ja wissenschaftlich längst erwiesen und belegt, dass wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben auf diesem Planeten, um den Hunger aller Menschen zu stillen. Also man kann ja auf diesem Planeten in Einklang leben, theoretisch so.
Ja, sogar bei uns klappt es so mit alle gemeinsam und wir können auch die Hälfte von dem, was wir produzieren, wegschmeißen. Das will schon was.
Oh Gott, die Sahnetorten, Frankie, oh Gott, weißt du doch. Oh Gott, oh Gott. Aber schau mal, was ich, Johannas Bruder lebt ja auf einem Permakultur-Landsitz in Dänemark, vorher im Allgäu, die leben in Jurten. Und die leben wirklich komplett nach Permakultur als Selbstversorger und das liebe ich. Also das wäre so das allererste, was mir einfällt. Wenn ich wirklich so ein riesen fettes Land hätte und jemand stellt mir zwei LKW-Ladungen Geld hin, dann fände ich Permakultur halt super. Also dass man da wirklich alles so anpflanzt, dass sich das selbst befruchtet, dass sich das selbst bedient, dass es eine absolute Vielfalt hat und dass man da halt einfach aus dem vollen, aus der Fülle der Natur schöpfen kann. Das fände ich am aller coolsten so.
Da hättest du wohl noch sehr, sehr viel Geld übrig. Weil Joden und Permakultur klingt jetzt nicht besonders hochtrabend.
Nee, das stimmt wohl. Aber was denkst du denn? Weil ich glaube, du möchtest auf einen Gedanken hinaus, den ich noch nicht ganz sehe. Also ich habe natürlich viele freizeittechnische Ideen und so, aber sag mal, was du so im Geist hattest, als du die Gedanken hattest.
Ja, einfach nur diesen verspielten Geist, ganz ehrlich, ne? Ich habe natürlich oft mir so überlegt, ey, wie könnte es denn eigentlich auf dieser Erde aussehen? Was wäre denn auch so eine richtige Regierungsform? Und ich muss ja auch gestehen, vermutlich gibt es noch mal eine bessere Idee als Demokratie, nur haben wir sie noch nicht gefunden. So. Wäre deine Gesellschaft demokratisch?
Ja, schon Monarchie, König Frank, würde ich sagen.
Ach, du würdest mich auch als König vorstellen. Ja, siehst du.
Nee, Schäfer-Frank in dem Fall. Ich habe mal was echt Cooles gehört und zwar, wenn du, das hat der wunderbare Ferdinand von Schirach hat das, glaube ich, gesagt. Es ging ganz lang um das Recht, also was ist gerecht? Die Menschen, also es ist ja wirklich seit der griechischen Antike befassen sich ja Menschen mit dem Gedanken, was ist gerecht? Wie lässt sich eine gerechte Form der Regierung oder der politischen Ordnung aufbauen? Und so die Grundidee wäre quasi, dass aus allen Kategorien Menschen zusammenkommen, also Männer, Frauen, Arme, Reiche, jede Art von Mensch sozusagen. Und dass dann ein Gesetz, und jeder vertritt die Position eines anderen und weiß nicht, wo er am Ende landet. Also es ist natürlich jetzt nur rein Hypothetisch. Das,
Okay.
also du weißt quasi nicht, ob du am Ende in dieser Gesetzesform reich bist oder arm bist oder ein Mann bist oder eine Frau bist. Aber du bist in einer dieser Kategorien mit im Plenum und darfst jetzt quasi mit die Gesetze bestimmen. Du würdest aber das Gesetz ja auf jeden Fall so bestimmen, dass wenn du ein Mann wärst, dass es gut für Männer ist, wenn du eine Frau wärst, dass es gut für Frauen wäre, wenn du arm wärst, gut für Arme und wenn du reich wärst, gut für Reiche. So. Dass du quasi aus jeder Schicht Menschen hast, die am Ende aber nicht wissen, wo sie in der Gesetzesform dann landen werden. Und das wäre so die grundsätzlich fairste Form, um Gesetze zu erschaffen, weil dann keiner auf seinen Vorteil bedacht ist, sondern vor allem auf den Vorteil des anderen, weil er ja nicht weiß, wo er am Ende landet.
Schlau. Da,
Es ist die
wow,
Frage, wie
okay.
setzt man das um? Aber das wäre so die allerschönste Form einer Regierung, finde ich.
Boah, das finde ich echt inspirierend. Da würde ich mich auch richtig gern so ein bisschen reindenken, weil das ergibt ja mega viele spannende Perspektiven.
Genau. Und du bist
Ja.
immer darauf bedacht, dass es im Einklang steht. Du schaust immer auf die Harmonie und den Ausgleich, dass es wirklich stimmig in der Mitte stattfindet. Und dann wäre es fair.
Aha, total.
Ja. In der jetzigen Form, er hatte da auch eine schöne Idee. Er sagte, es wäre ganz einfach, wenn zum Beispiel, wenn Bundeskanzler oder die Hauptregierenden einfach nur immer eine große Legislaturperiode bekommen. Also einfach nur, sagen wir mal, 5 oder 6 Jahre in dem Fall, also ein bisschen länger. Und dafür werden sie aber nur einmal gewählt und wissen, danach sind sie raus. Und sie kriegen auch keinen anderen Job mehr. Also sie sind dann auch nicht irgendwie in irgendeiner Lobby engagiert oder so, weil sie dann später da arbeiten, wie so viele Politiker, sondern sie haben nur diesen One-Shot. So, okay, das ist jetzt meine Zeit auf diesem Planeten, in dieser Inkarnation, 5 Jahre lang das Richtige zu tun. Und danach bin ich raus. Also die geben dann wirklich alles dafür. Und sie kriegen so 3 oder 5 Free-Gesetze, die sie auf jeden Fall durchbringen dürfen, mit denen sie sich auch zur Wahl aufstellen lassen. Quasi so aus dem Gedanken heraus, es gibt ja jetzt immer Opposition. Also so ein Kanzler oder jemand will ein Gesetz rausbringen, stimmt dafür, alle Leute sagen, super Kanzler, wir wählen dich und so. Und dann kommt die Opposition, dann kommt immer die Gegenpartei, die mit ihm regiert sozusagen und sagt dann als Opposition, ja, nee, das wollen wir nicht. Und dann kommt am Schluss halt so ein Kauderwelsch von 10% von der Gesetzesidee wird dann umgesetzt 5 Jahre später und jeder ist unzufrieden. Also er, die Opposition, die Menschen, alle finden es scheiße. So. Wenn der Typ aber so, sagen wir, 5 Gesetze wie so Blankogesetze durchbringen kann, wo keiner mit einstimmen muss, die aber von Anfang an preisgibt, also für die er quasi gewählt wird und dann kann er die droppen und dann weiß man auch, wenn ich den wähle, werden diese 5 Gesetze auf jeden Fall umgesetzt. Aber halt nur für diese Jahre der Legislaturperiode. Danach kann dann wieder ein anderer kommen. So. Dann wüssten die Menschen auf jeden Fall, woran sie sind und der Politiker wäre auf jeden Fall auch engagiert, das, was er sagt, umzusetzen. Das wäre so eine erste Idee, wie man mal anfangen könnte, dass es so ein bisschen einfacher wird, weil ich finde, so viele Gesetze stehen halt diesem Prinzip mit den Oppositionen einfach so sehr im Wege. Das frisst sich ja immer gegenseitig auf und dann entsteht nichts und jeder ist frustriert am Schluss.
Das ist so ein bisschen die Demokratieschwäche, ne? Wenn alle Meinungen dann am Ende überhaupt mal gehört sind, entsteht was ziemlich, naja, einfach so ein grauer, riesengroßer Brei aus sehr vielen unterschiedlichen Weisen, die Welt zu sehen. Und tja, ich meine, jetzt ist die Idee ein bisschen eskaliert, muss ich gestehen. Ich dachte hier, wir fangen ja gerade erst an. Da ist diese kleine Insel, die wir haben.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Politische Aura. Guten Tag,
Ich war eigentlich noch so gerade so bei der Grundidee des Zusammenlebens.
ja.
Weil, ne, ich finde ja den Gedanken von Anarchie auch sehr, sehr interessant. Anarchie bedeutet ja einfach totales Vertrauen gegenüber dem Einzelnen. Ne? Ja, ihr kriegt überhaupt keine Regel, sondern lebt halt als Menschen miteinander. So, wie es gewissermaßen ja ohne alles menschliche Machwerk wäre. Jetzt wirst du vermutlich denken und sagen, und hast damit natürlich auch recht, Frankie, sind wir denn dafür reif genug? Also.
Frankie, sind wir denn dafür reif genug?
Und da dachte ich, ja, ey, vielleicht bräuchte es eine Art Reifetest, um da mitmachen zu dürfen.
Ah, okay.
Genau, also quasi du hast nur eine Regel und die erlaubt, ob du reinkommst, gewissermaßen, ne? Und wenn du drin bist, bist du drin.
Okay, wie sehe dieser Reifetest dann konkret aus?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Da hätte ich jetzt.
Es darf ja kein kognitiver Test sein, weil dann werden ja Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind, benachteiligt. Das kannst du nicht bringen. Es muss ja eher so ein moralisch-empathisches Verhältnis sein, sagen wir. Weißt du so, dass man irgendwie so die empathischen Fähigkeiten abtestet, weil
Genau,
sonst
sowas wie dieser
wird's fies.
salomonische Test, ne? Das, ne, kennst du den? wo zwei Frauen sich streiten und sagen, also sie streiten sich um ein Kind und die eine sagt, das ist mein Kind und die andere sagt, nein, das ist mein Kind. Und Salomo nimmt einfach ein Schwert und sagt, ey, ist doch kein Problem. Ich schneide das Kind in zwei Hälften und jeder bekommt eine Hälfte. Und da gibt es eine Frau, die so unfassbar empathisch und clever ist, dass sie sagt, oh nee, dann gebe ich das Kind lieber ab, damit du es nicht zerschneidest. Und sie wurde dann quasi als wahre Mutter identifiziert von König Salomon. Also sehr,
Okay.
sehr überspitzt. Aber das geht so ein bisschen mehr in die Richtung, wie solche Tests aussehen würden, ne? Liegt dir etwas an einem höheren Wohl? So sehr, dass du da bereit wärst, einen Verlust für in Kauf zu nehmen, zum Beispiel.
Finde ich gut. Ja.
Okay. Ich dachte, du hast jetzt schlaue Ideen.
Naja, da wären halt viele Menschen raus. Ich merke, also ich denke gerade so an Kommentare. Manchmal sieht man doch so Kommentare auf Social Media, die sehr abwertend sind. Und da denke ich, ah super, da würden schon viele Menschen rausfallen, die der Anarchieform als Gesetzesgebung auf jeden Fall destruktiv im Wege stünden. Das ist dann schon mal
Ah,
gut.
witzig. Das heißt, wir finden raus, wer so unflätige Kommentare schreibt, und die sind schon mal raus.
Das wäre mega witzig. Das machen wir vielleicht nicht. Aber der Ansatz gefällt mir auch. Dann
Müssen wir
wird
mal.
endlich Social Media befriedet ein bisschen. Ja, das finde ich gut.
Genau, und wir können Peter Thiel anrufen, dass wir mit Palantir mal alle ausspionieren. Aus gutem Grund, um auszusieben. Aber allein dieses Aussieben ist halt auch schon wieder ein schwieriges Ding. Also ich merkte
Ja.
einfach, Utopia zu erschaffen, ist echt so ein Ding. Wie würde man das angehen, ne? Ich meine, ganz ehrlich.
Ganz konkret, ja.
Ja.
Wir brauchen viel Spielplatzfläche auf jeden Fall. Also wenn wir von Utopia sprechen, also jetzt ganz, ganz konkret, dann brauchen wir auf jeden Fall sehr viel Raum für die Entfaltung von Begeisterung und gelebter Freude. Ich glaube, das ist so mitunter das Allerwichtigste für Utopia, dass man erkennt, dass jeder Mensch seine ureigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente hat, seine Berufung, so, und dass er in diesem Utopia seine Berufung voll und ganz ausleben kann. Sei es in Form von einem Atelier, von einer Werkstatt, von einem Rechenzentrum, wenn es mathematisch Begeisterte sind, oder von irgendwelchen Sternwarten, aber dass halt wirklich so alle Einsatzbereiche für Begeisterungsfelder von Menschen vorhanden sind. So. Ich glaube, das wäre somit unter das Wichtigste, damit Menschen in Frieden leben, dass wirklich jeder Mensch seine. Im Hintergrund hört man ein Baby. Ich weiß nicht, wie laut ihr es hört, ich höre es sehr laut. Wundert euch nicht, es wird betreut. Es wird nicht in zwei Hälften zerschnitten von Salomo. Genau, also wenn jeder Mensch seine Berufung voll und ganz leben kann, ich glaube, dann ist schon sehr viel Frieden auf der Welt.
Schön. Ja, da würde ich auch total gerne ansetzen, denn sowas wie ja, das Glück des Einzelnen. Also in Bhutan soll es ja angeblich so sein, dass das höchste Staatsziel ist. Aber aus der Idee von, ey, wenn es den Menschen gut geht und wir das an allererste Stelle rücken, ja, wenn das einfach die oberste Wichtigkeit im Staat ist, dass es Menschen gut geht, dass sich dann alles andere auch von selbst entwickelt, auf eine ziemlich, ziemlich schöne Weise.
Genau, also dann eben auch Grundeinkommen, klar. Kann man ja alles easy irgendwie verknüpfen, so. Also ich bin auch der festen Überzeugung, wenn Menschen ihre Berufung leben und in ihrem Feld der Freude sind, dann haben die Bock, dann stehen die nicht auf und sagen, ja, jetzt kiff ich und chill und trinken Wein und geh schlafen, so. Die Leute haben Bock, die wollen was machen, so. Das ist ja klar. Also die Menschen werden ja geboren, um sich zu entfalten. Das spüren wir ja alle, das sehen wir in jedem Kind. Nur die Angst davor, irgendeiner tristen und trägen Arbeit nachgehen zu müssen, bringt ja Leute dazu, rumzuharzen und zu chillen und blau zu machen und so. Also, wenn du wirklich Bock hast auf dein Leben, siehe uns. Wir stehen ja nie auf und denken uns, oh, heute habe ich aber gar keinen Bock, kreativ zu sein oder irgendwas. Wir gehen ja auch raus. So. Also deswegen, ich glaube, da liegt schon ein großer Schlüssel drin, ja.
Richtig schön. Siehst du, jetzt bekomme ich Bock auf diese beiden Transporter, diese beiden Anhänger mit Geld, um das mal auszuprobieren.
Ja, ich glaube auch, dass wirklich die Toleranz, die Offenheit bestünde, dass jeder Mensch so sein darf, wie er will. Das finde ich wichtig. Weil ich habe manchmal den Eindruck, in so utopisch angelegten Communities, die ich so in Deutschland oder Europa besuchen durfte, da liegt oft auch so eine indirekte Voraussetzung in der Luft. So, du musst quasi ganz spirituell und naturverbunden sein und quasi du musst auf dem Feld arbeiten oder die Blumen pflanzen und so. Und wenn ich dann aber in meinem Tonstudio stehe mit 28 Bluetooth-Geräten und WLAN-Verbindung, dann ist das ja schon wieder so ganz konträr zu dem, wie Menschen in der neuen Welt sich die neue Welt vorstellen. Aber ich darf halt diese ganze Technik nutzen, um das zu erschaffen, was ich halt erschaffe. So, mein ganzes Bühnenbild, Frankie, wir haben ein riesen Bühnenbild jetzt auf Tour. Das funktioniert zu drei Vierteln mit so Bluetooth-Verbindungen. Und das würde halt anders nicht gehen, weil das halt technisch betrachtet einfach, du kannst diese Kabel nicht in 6 Meter Höhen verlegen mit den Traversen und so. Deswegen, das sind ja wunderschöne Errungenschaften, so, wenn man sie mal kurz nutzt, nicht für immer, ich will sie auch gerne immer ausmachen und die Strahlung nicht bei mir haben, aber für die 2-Stunden-Konzert ist das halt super und ich glaube, diese Toleranz der Menschen, dass man das, was einen begeistert, leben darf, für den Fall, dass man es eben gerade braucht, die wäre schon wichtig.
Und ist das grenzenlos für dich? Also auch der dann morgens sagt, nö, ich kiff heute lieber und mache ansonsten nichts, also würde das auch dazugehören zur freien Entfaltung?
Ja, ich glaube, dass der schnell merken würde, dass das ihn nicht erfüllt. Ich habe dir doch mal das Beispiel von meinem Freund mit dem Skateshop genannt. Haben wir das hier im Podcast mal besprochen?
Ich glaube nicht, nee. Solange okay, das nichts mit der Taube zu tun hat.
Aber der kommt aus der gleichen Stadt und ist ein Freund von dem, deswegen passt es gut. Ja, long story short, ich erzähle es ganz kurz, falls es jemand schon mal gehört hat. War ein Freund von uns, der hat einen Skateshop gegründet und der lief super erfolgreich und dann hat er den verkauft, weil der hatte eine eigene Skate-Marke dann auch auf seinen Skateboards, konnte den gewinnbringend verkaufen und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Brasilien. Und da hat er sich in Brasilien Haus am Strand gekauft. Mit einer Halfpipe im Garten und einem Pool und hatte eine brasilianische Frau und alles war tutti so. Wo dann jeder, der war vor 30, glaube ich, war der da, so oder so um die 30 rum. Und da hat jeder von uns gesagt, wow, Game Changer. Also das ist so diese Exit-Strategie, die jeder ja so als absolutes Lebensziel vor Augen hat, der jetzt eben nicht hinter die Fassade blickt. Und dann hat er den ganzen Tag genau das gemacht. Ist aufgestanden, hat gekifft, war surfen, baden, skaten, kiffen, baden, so. Aber dann kam er wieder nach, ich glaube, 3 Jahren oder so und er hat gesagt, er macht jetzt wieder einen Laden auf. Und wieso? Ah, okay, warum? So, Geld ausgegangen? Nee, aber es hat ihn irgendwie deprimiert, einfach aufzustehen und zu kiffen. Es hat ihn irgendwie gar nicht mehr erfüllt und dann surfen jeden Tag war halt irgendwie das Gleiche und es war dann irgendwie langweilig und er braucht wieder eine Aufgabe und den Laden zu haben, das hat ihn erfüllt, weil da kamen Menschen, das war sein Ding, da hat er Spaß gehabt und so. Und das hat mir halt so die Augen geöffnet, der Mensch hat einfach Bock auf eine Aufgabe. So, deswegen glaube ich, viele Menschen verfallen in so Depressionen oder werden krank oder kriegen Herzinfarkte, wenn sie in die Rente gehen, weil der Mensch nicht dafür angelegt ist, mit 60 nichts mehr zu machen. Der Mensch darf bis er 100 ist, Dinge erschaffen. Und ich glaube, wenn man jedem das Recht einräumt, dass er aufstehen darf und kiffen darf, dann würde relativ schnell bemerkt werden von den Menschen, dass das ja gar nicht glücklich macht. Und dass man nach 3, 4, 5 Monaten merkt, irgendwie geht es mir damit gar nicht so gut, wie ich dachte. Und dann darf er sich austesten und findet das, was ihn wirklich erfüllt.
Schön. Ein schöner Gedanke, ja. Ja, und ich habe das selber auch gemerkt, weißt du, ich bin ja so viel gereist und das Ganze konsumieren und konsumieren und konsumieren, irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich dachte, ey, ich bin so ein Parasit auf dieser Welt. Also so war das Gefühl. Ne? Ich dachte, ich fahre hier nur rum, um zu konsumieren. Und es war, irgendwann entstand diese Notwendigkeit in mir. Aber ich musste erstmal durch diese Phase. Ich musste das schon erstmal erkennen. Ne? Weil dieser Traum von wegen, ja, setz dich ab, fahr nur noch rum, ne? Leb das gute Leben. Der war echt drin. Be careful what you wish for. Ne? Das ist, ist schwer erträglich, keine Funktion zu haben in der Welt. Hast du absolut recht. Menschen dafür den Raum zu bieten, ist natürlich ein hohes Ding. Also
wie ich sagte, wenn wir Gesetz Nummer 1 erstmal in den Raum stellen. Also Gesetz Nummer 1 besagt ja, dass es Mutter Erde und den Pflanzen und den Menschen und Tieren nicht schaden darf. Ich würde jetzt keinen Supermarkt mit 78 Alkoholprodukten im Sortiment anbieten, in Utopia. Ich würde auch keine Industriezuckerregale da reinstellen. Also ich würde den Menschen schon davor schützen, aber wenn der jetzt Bock hat, sich da irgendwie eine Hanfpflanze hochzuziehen und sich dann die Rübe voll zu kiffen, was soll der machen? Steht ja im Einklang mit der Natur erstmal. Und dann glaube ich, dass er schnell erkennen wird oder bald erkennen wird, dass ihn das ja gar nicht erfüllt. Ich glaube, die meisten Menschen kiffen auch wirklich so viel, weil sie einfach keine erfüllende Alternative haben. Vielleicht brauchen sie einfach einen anderen Plan, den sie so sehen.
Ja, und das ist in dieser heutigen Welt, wo man ja das Gefühl hat, man muss was vorleben, was einem die Gesellschaft vorgibt, auch echt tricky. Aber ganz ehrlich, also wenn ich mir angucke, wo wir herkommen, Ist so geil. Ich hab ja mal als Dachdecker gearbeitet und ich frug
Was?
meinen Chef, ja,
Du warst Dachdecker.
ich war
Warte, stopp, stopp, stopp.
Dachdecker.
Nein, frag nicht. Du kannst jetzt nicht einfach. Moment, Moment. Wir gehen gleich dahin, wo du hin wolltest. Jetzt warte mal ganz kurz. Du warst also, ich möchte nur kurz zusammenfassen. Du warst ein Fitnesstrainer, du warst Ernährungsberater, du hast im Sexshop gearbeitet, du hast im Supermarkt gearbeitet, du hast Physik studiert und du warst Dachdecker. Wow.
Ja,
Und wie alt bist du?
35, stolze 35.
Ah, das ist wirklich, da ziehe ich meine imaginären Hüte. Da hast du wirklich viele Wege genommen. Gibt es noch was, was wir einfügen dürfen in deinen Lebenslauf oder war es das fürs
Doch,
Erste?
doch, ich war auch noch Koch. Ich habe viel und lang in Bars und Cafés gearbeitet, so Gastro-Kellnermäßig. Ich habe auch mal am Lehrstuhl für Biophysik in Saarbrücken gearbeitet. Zeitung bin ich mal ausgetragen, Essen habe ich mal ausgefahren. Ich habe wirklich viel Deutschlehrer auf den Philippinen natürlich.
Natürlich, natürlich.
Natürlich.
Geil, super.
Ja,
Danke dafür.
also
Okay.
einiges. Einiges. In raschem Wechsel. Dachdecker war ich so 1,5 Jahre ungefähr. Ich habe meinen Chef im Physikstudium kennengelernt und als er dann sein Studium abbrach, fragte er: Ey, hast nicht Lust, nebenher 3 Tage die Woche mit auf die Baustelle zu kommen? Und dachte ich: Ja, cool. So, und den fragte ich dann irgendwann: Sag mal, warum bist denn du Dachdecker geworden? Und dann sagte er so ganz, ganz entspannt: Oh ja, eigentlich wollte ich Fliesenleger werden. Die haben aber keinen gebraucht. Da bin ich Dachdecker geworden.
Okay.
Und ich dachte so, okay, wow, das war halt über lange, lange, lange Zeit ganz normal. Ne?
Ja.
Du hast das gemacht, was dir die Familie vielleicht mitgegeben hat. Und vielleicht, wenn das nicht geklappt hat, eine andere Option. Und das hast du dann für den Rest deines Lebens gemacht. Dieses Selbstentfaltungsding ist, glaube ich, manchmal, also es gibt natürlich Fälle, in denen das sehr an eine besondere Tätigkeit verbunden ist. Ne? Wie jetzt bei dir zum Beispiel. Das mit der Musik, die du machst, ist ja einfach sehr, sehr speziell. Ich glaube aber, dass dieses Glück und Geben und Dienen wollen unfassbar viel oder unfassbar wenig mit der Sache an sich zu tun hat. Weißt du, weil ich konnte als Koch so Liebe leben, einfach so, ne? Als Dachdecker theoretisch auch. Es gibt so viele Jobs, die sich wunderbar dafür eignen, seine Berufung zu leben. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine Form ist, diese Berufung, immer und bei jedem, weißt du?
Ja, da bin ich geteilter Meinung. Also ich gebe dir recht, du kannst in vielen Feldern deine Liebe voll und ganz leben und deine Erfüllung finden, aber du kannst auch wirklich hart deplatziert sein in Tätigkeiten. Ich finde nämlich, man sieht bei Menschen häufig, zum Beispiel im Service oder wenn sie in Hotels arbeiten, oder das merkt man, ich bin ja oft mit Menschen in diesen Kategorien konfrontiert, weil ich ja so viel auf Tour bin. Und man merkt einfach oft, wenn Menschen am rechten Platz sind, die sind dafür gemacht, an der Hotellobby zu stehen. Die lieben das. Oder die sind dafür gemacht, im Frühstücksbuffet zu sein. Und dann gibt es aber Menschen, die ja gar nicht dafür gemacht sind. Wo du merkst, Bro, tu uns allen gefallen und wechsel bitte deinen Job. Weil man merkt, dass das mit jeder Faser seines Seins gerade einfach gar nicht mag, diesen Job durchzuführen. Also ich glaube, sowohl als auch, man kann sein Feld der Freude in vielen Berufen finden. Aber in vielen eben auch nicht. Und ich glaube, man müsste halt Menschen die Möglichkeit geben, wirklich ihr Feld zu finden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war mit Johanna auf Tour. Wir haben ein Seminar gegeben vor vielen Jahren. Und es war 5:30 Uhr, glaube ich, super früh. Wir waren in Zürich und wir mussten ganz früh aufbauen für dieses Seminar. Und in einem Hotel war 5:30 Uhr eine Frau, die das Frühstück vorbereitet hat. Und wir sind quasi vor der Frühstückszeit da erschienen und fragten, ob sie was machen kann. Und sie war super glücklich und erfüllt und sagte: Ja, grüezi Mitterrand, ich bin die Luise, ich bin die Frühstücksfee. Ja. Und dann hat die uns ein Wahnsinns-Frühstück kredenzt und war so glücklich. Und dann fragte ich sie, wie man das denn macht, dass man 5:30 Uhr so unfassbar glücklich ist. Und dann sagt sie: Ja, ich bin die Frühstücksfee. So. Und dann hat sie das so geil erklärt, weil sie ist, glaube ich, um 4 Uhr irgendwas, hat sie gesagt, steht sie auf, weil sie aus dem Vorland von Zürich irgendwie kommt und dahin fährt. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen bayerischen Akzent bei einer Zürcherin gemacht. Ich entschuldige mich bei allen Schweizern an der Stelle. Ich bin die Frühstücksfee, oder so vielleicht. Und dann hat sie halt erklärt, dass das für sie das Allerschönste ist, Menschen beim Frühstück zu begleiten, zu erfüllen und glücklich zu machen durch das, was sie tut. So. Und an dem Punkt gebe ich dir voll und ganz recht. Diese Frau wäre wahrscheinlich auch super glücklich, wenn sie in einem anderen dienenden Beruf mit Menschen ist. Und zugleich gibt es auch Leute, die einfach am besten Bäume pflanzen. und nicht viel mit Menschen machen, weil das ihnen vielleicht einfach nicht liegt und man ihnen gesagt hat, du musst es jetzt aber machen und dann dient es halt keinem mehr. So, das, darauf wollte ich hinaus, dass das, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man schaut, was ist so mein Grundnaturell und wo zieht es mich hin und wo nicht.
Ja, die Inder haben das ja ursprünglich mal echt clever gemacht, ne? Also als das Kastensystem erfunden wurde, diente es genau dazu. Die haben gesagt, im Großen und Ganzen bringt der Mensch vier Anlagen mit. Ne? Es gibt die Arbeitenden, es gibt die, die sich um alle kümmern wollen oder beschützen wollen. Es gibt die Geistlichen, also die Denker, und es gibt die Händler. Ne? Und dann hast du quasi vier große Kasten und dann konntest du quasi wählen, zu welcher Kaste du dich zugehörig fühltest. Du wurdest da am Anfang noch nicht reingeboren, sondern es wurde halt einfach geschaut, ey, welche Eigenschaften bringt dieser Mensch mit? Und dann ist er in diese Kaste gekommen. Und das fand ich, also so als Grundidee finde ich das sensationell cool. Mal ehrlich, das ist so unserem Schulsystem überlegen mit, wir müssen alle exakt das Gleiche lernen. Hammer cool. Also sind wirklich beide Faktoren. Oh, ein
Darf
Finger. Ich sehe ein Finger, ja. Ja.
Eine Meldung. Darf man die Kaste denn auch wechseln im Laufe seines Lebens? Das wäre wichtig.
Also am Anfang durfte man das durchaus.
Okay, gut.
Genau, das wurde dann halt in der Zeit, mit der Zeit immer, immer starrer.
Weil ich beobachte das auch bei mir und bei anderen Menschen, man hat ja Interessensgebiete, die sich schon so ein bisschen wandeln und verändern im Laufe des Lebens. Unser Human Design ist ja das beste Beispiel, da hast du uns ja mal schön analysiert. Also in welchen Lebensphasen du was auf deinem Zettel hast sozusagen. Und dann ist ja auch cool, dass du dich da so ein bisschen verwandeln kannst, transformieren kannst.
Total, aber ich glaube, wir beide werden immer gut in die Kaste der Geistlichen so gesteckt worden, in die Kreativen, der Denker, der Künstler, der Priester, so, ne?
So,
das wäre, glaube ich, von Anfang bis Ende unsere Kaste gewesen.
Ich wäre schon Team Verwaltung eher, so bürokratisch halt. Ich dachte, wir ich dachte, wir sind so verbeamtet auf Lebenszeit mit unseren Schreibtischen nebeneinander, unserem Kaffee um 9 Uhr und dann ja, nicht.
Ja, sollen wir uns noch anmelden bei der Bundeswehr? Die suchen im Moment, habe ich gerade
Ach so,
gesehen.
Die suchen. Ah ja, umso ja, besser. Oh Gott, hey, hör mir auf. Und da könnten wir jetzt auch eine Stunde drüber reden, über die Bundeswehr.
Die Bundeswehr. Ja gut, ich meine, das sind einfach Zeiten, wo auf einmal alle Natürlichkeiten, die wir so in den letzten 70 Jahren irgendwie gewissermaßen einfach hatten, nochmal in Frage gestellt werden. Das ist schon echt interessant.
Es ist wirklich, also da denke ich mir so oft, sind wir wirklich so weit zurück in unserem Bewusstsein, dass Menschen das als wichtig, also dass sie das echt in Erwägung ziehen, dass man seine Kinder an einen Verein knüpft und die dann irgendwo hingeschickt werden, um gegen andere Menschen zu kämpfen, wo ich mir denke, sag mal, da waren wir doch, also sag mal, das ist doch, also das, wir hatten nicht so einen elementaren Bewusstseinssprung, also so Quantensprung im Geist, also ich hatte den irgendwie und alle Menschen um mich herum gefühlt auch und keiner käme auf die Idee. Reinhard May hat doch schon vor 30 Jahren gesungen, meine Söhne gebe ich nicht. Also da war doch das Thema schon erledigt eigentlich. Und jetzt, ich saß letztens im Barbershop und da kam so ein leicht rechtsgeprägter Grattler rein und das war auch so witzig, weil der hat dann die ganze Zeit so vor sich hin philosophiert und da sitzen ja nur arabische Jungs und ich dachte mir, Bro, du bist falsches Publikum gerade. Der hat sich so voll aufgeregt über, ja, in Deutschland, da kann ja keiner mehr sagen, was er will und ah, keiner geht zur Bundeswehr. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass keiner mehr patriotisch ist. Wir brauchen Patrioten in der Bundeswehr. Und ich dachte mir, Bro, ihr habt keiner eine weiße Hautfarbe, halt deine Schnauze und halt allgemein deine Schnauze einfach. Und es war halt einfach so dermaßen so ein stumpfsinniges Gerede, wo ich gemerkt habe, krass, es gibt ja Menschen, die so denken. Und die dann wirklich meinen, es sei unsere Pflicht, uns oder unsere Söhne in andere Länder zu schicken und dann andere Menschen zu bekämpfen, wo ich mir denke, das ist ja, also das liegt ja sowas von ganz weit weg von meiner Realität, der Vorstellung von der Welt.
Also wenn Deutschland jetzt angegriffen würde, was würdest du tun?
Ich will das Licht werde. Ich würde sagen, ich will das Licht werde.
Ah, okay, das würdest du dann sagen. Und dann?
Ja, nee, ich ganz, ganz, ganz im Ernst, Frankie. Ich glaube nicht, dass sowas passieren würde. Also ich war letztens wieder im Freiburger Ländle, im Schwarzwald. Und dann dachte ich mir dann, also wenn man im Allgäu ist oder in Freiburg,
ich
im Schwarzwald.
Direkt, was du meinst, klar.
Wenn man da steht, denkt man sich, okay, egal was passiert, bis hierher kommt es nicht. So. Das ist so. Ja.
Es ist wirklich so, ne?
Es ist auch tatsächlich für mich ein wichtiger Punkt. Wir sind geistige Wesen, wir sprechen oft darüber, wir sind schöpferische Wesen und ich werde keine Worst-Case-Szenarien in meinem Geist ausmalen mit einem Exit-Plan, was ich dann machen würde, weil ich weiß, dass das der Anfang von Katastrophen ist, weil die entstehen ja in meinem Geist. Deswegen befeuere ich immer nur die Best-Case-Szenarien in meinem Geist, um der Welt zu dienen. Also tatsächlich nicht, um wegzuschauen, weil Liebe schaut nicht weg, sondern sieht alles und schließt mit ein, weil sie halt nicht anders kann. Und ich finde das wirklich wichtig, nicht in diesen Worst-Case-Szenarien zu machen und da auch gar nicht einzusteigen in diese Gedankenspiele. Was würdest du tun? Ich sehe Frieden und ich sende Frieden und ich erschaffe Frieden, wo ich bin. So.
Kann ich gut so stehen lassen. Kann ich gut so stehen lassen. Ich meine, ne, ich habe ja dieses Ding mit, ich will wirklich hingucken und ich will sogar hinfahren, mir angucken und mit den Leuten da sprechen und so. Das habe ich ja gewissermaßen auch alles durch. Und ich bin auch immer wieder zum Punkt gekommen, ey, Frieden ist erstmal was Geistiges und wenn ich es wertschätze, muss ich mich mit dem Geist beschäftigen, klar. Und gleichzeitig, was in der Welt passiert, ich weiß wirklich nicht, inwieweit wir das unter Kontrolle haben.
Das ist ja wieder Baron Katies Prinzip. Sie sagt doch so schön, es gibt drei Angelegenheiten. Deine, meine und Gottes Angelegenheiten. Oder nenn es die universellen Angelegenheiten, wenn es dir besser gefällt. Und ich habe halt nun mal keinen Einfluss auf das Dritte. Und ich habe auch keinen Einfluss auf das Zweite. Ich kann nur schauen, dass ich das, was ich sehe, liebe und segne. Und selbst du sagtest ja auch in der letzten Folge so schön, bei deinem Vortrag hast du doch die Menschen, die mit Mistgabeln und Fackeln vor der Tür standen, einfach mal 2 Stunden lang gefragt, was ist wirklich hilfreich? Wollt ihr hilfreich sein für diesen Planeten? Und genau hier, glaube ich, können wir hilfreich sein, indem wir das sehen, was wir schaffen wollen.
Ja, und es zeigt sich dann auch immer im Einzelfall, ne? Was auch immer passiert, wir sind ja geführt. Wir sind ja wirklich, ne? Es machen sich ja viele Leute gerade Gedanken darüber, was würde ich denn tun, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintrifft. Aber da einen Plan für zu machen, ist vielleicht einfach überhaupt gar nicht das, was es braucht, sondern die Fähigkeit, in diesem inneren Frieden zu leben und aus diesem Frieden heraus dann spontan zu entscheiden, sollte was passieren, ne? Was kommt, was macht gerade irgendwie Sinn? Will ich mich kümmern? Und, will ich weg? Was auch immer.
Und ganz ungeachtet dessen, du weißt selbst, die Mehrheit, und damit meine ich die mit Abstand allergrößte Mehrheit auf diesem Planeten, will ja nur Frieden. Es ist ja nur durch mediale Berichterstattung und durch die Instanzen der Machtaufteilung aktuell so, dass man meint, so viele Menschen seien auf Krawall gebürstet. Aber es ist ein bisschen wie bei den YouTube-Kommentaren so. Da haben 100.000 Menschen ein Video gesehen, 80.000 Menschen lieben das, und am Ende kommentieren 5 oder 10 oder 20 was Negatives und wir übersehen aber, dass da einfach 100.000 Menschen gesehen haben, geliebt haben und nichts dazu geschrieben haben, die sich einfach raushalten. So. Und ganz, ganz viele Menschen sind einfach für Frieden und sind aber nicht laut und nicht wild und nicht bewaffnet, aber sind halt alle für Frieden auf diesem ganzen Planeten. Und nur weil man jetzt halt ein paar sieht, und mit paar meine ich natürlich, es sind viele, es scheinen viele, aber unterm Strich wird die Welt nicht mehr an den Punkt kommen, dass alle die Messer wetzen und aufeinander losgehen. Das wird nicht passieren.
Sind wir gespannt. Wetten werden nicht angenommen.
Sehr gut.
Ja, hey, keine Ahnung. Das war echt spannend. Überhaupt dieses mit dem, was passiert, passiert Ding. Ich habe mich neulich nochmal wirklich gefragt, steht das Leben schon fest, also das, was passieren wird? Wenn wir ja glauben, es gibt einen Plan für uns, ne? Einen Plan, quasi eine Bestimmung, etwas, für das ich hier bin, dann glaube ich ja gewissermaßen, dass das Leben schon feststeht. Und auch der Kurs in Wundern sagt an mehreren Stellen sowas wie, das Leben ist gewissermaßen bereits gelaufen und du guckst dir sowas wie die Wiederholung an. Ja, das Drehbuch ist bereits geschrieben und du durchlebst es halt jetzt einfach nochmal von Anfang bis Ende, obwohl es als Ganzes bereits feststeht. Was denkst du dazu?
Oh, ich bin kein Fan von solchen Gedankenspielen, sage ich dir ehrlich.
Wieso?
Ja, weil das einfach, ich bin einfach gerne im Moment der Erfüllung und begebe mich einfach ungern in so kognitive Experimente. Also ich könnte dir jetzt sagen, was eine sinnvolle Antwort wäre, wenn wir davon ausgehen, dass alles schon geschrieben ist, dann können wir uns vielleicht jetzt entscheiden, wie wir abbiegen und dann im nächsten Leben erleben wir vielleicht das, was wir in diesem Leben erleben könnten. So, weißt du, wie ich meine? Also wir sind bereit, den Plan zu leben, können aber selbst entscheiden, ob wir ihn jetzt verwirklichen oder durch bestimmte Fehl- oder gute Entscheidungen erst später verwirklichen, also nochmal eine Ehrenrunde drehen. Aber so what? Lass uns einfach glücklich sein.
Ja, ich musste aber aus einem ganz konkreten Grund dran denken, nämlich das Thema Manifestieren. Da redest du auch gerne drüber, ne? Ich habe mir das manifestiert und ich habe mir jenes manifestiert und das ist richtig cool. Und wir haben ja schon beide festgestellt, dass es mit manchen Sachen richtig gut klappt und mit manchen scheinbar nicht so richtig oder zumindest das ganze Gesetz so ein bisschen behäbiger zu sein scheint. Und ich hatte dann so eine richtig coole Idee, weil das passt so richtig zu meiner Lebenserfahrung. Ich glaube, diese Fälle von positivem Manifestieren, wie wir sie ja alle schon erlebt haben, auch du, der du gerade zuhörst, vielleicht sind das wie so kleine Glimpse in das, was ohnehin schon passiert ist. Ne? Wir haben was im Geist, wir visualisieren es, wir merken, es kommt Freude auf und vielleicht liegt es daran, dass wir uns gerade über Raum und Zeit erheben und quasi auf das schauen, was tatsächlich schon bereits passiert ist. Und deswegen gibt es dann so eine Stimmigkeit im Geist, weißt du?
Das kann gut sein.
Begeistert dich aber gerade nicht so, wie ich merke.
Doch.
Ich sehe in deine Augen.
Schau, das ist, ich werde oft in Interviews gefragt, zum Beispiel, wie ich Liebe definiere oder wie ich Begeisterung definiere. Ich glaube einfach, ich bin nicht Team der Theorie, wie was sein könnte. Ich bin einfach kein Fan davon, darüber nachzudenken. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach nicht mein Ding. Deswegen, ich glaube mal, oder ich erlebe, viele Menschen definieren gerne Sachen. Die stehen da einfach drauf. Die mögen aufgrund von dem Bedürfnis nach geistiger Ordnung oder ich habe keine Ahnung warum, einfach Gedankenspiele. Die mögen solche Gedankenspiele, Dinge einzuordnen, zu klassifizieren und zu definieren. So, wie definierst du Begeisterung, wie definierst du Liebe oder Selbstliebe und so. Aber ist mir egal. Lass uns Liebe leben. Und lass uns nicht drüber nachdenken, warum wir hier sind oder was der Zweck ist. Also ich denke schon drüber nach, warum ich hier bin, so um mich zu entfalten und um Liebe zu verbreiten. Um das, was ich bin, Liebe zu verkörpern und zu manifestieren im Außen. So. Aber über viel mehr denke ich einfach nicht nach. Ich brauche das nicht. Deswegen schaute ich nicht so begeistert, weil mich solche Gedanken einfach nicht so catchen.
Also noch nicht mal der Gedanke, dass du aktiv in die Zukunft schaust, weil das finde ich ja ein sehr, also ich finde das so wow, dass ein Teil von uns das einfach kann, vermutlich. Dass er wirklich eine Ahnung hat, die so weit über Raum und Zeit hinausgeht. Also.
Ja, gut. Ja, das ist schon cool, ja, okay.
Das geht schon ab. Das geht
Aber du
schon
weißt,
ab.
was ich meine, so dieses Kaputtdefinieren von Dingen, so das finde ich einfach manchmal ein bisschen anstrengend. Ich werde dazu oft aufgefordert und ich denke mir oft, oh Mann, schon
Ja,
wieder.
fühle ich total. Da stoße ich ja auch ins gleiche Horn. Ich bin da so bei dir, weil ich denke, so diese Theorien sind auch meistens einfach Angst vorm Fühlen, ganz oft. Und in dem Fall merkte ich halt, dass ich das Manifestieren immer mal wieder genutzt habe, um zu denken, ich könnte jetzt auch was erzwingen. Wenn ich wirklich will, dann manifestiere ich das jetzt so krass, bis ich es einfach habe. Und merkte einfach, dass ich in diesen Lebensphasen gar nicht, also mir selbst gar nicht nah bin.
Ja gut, also schau, das Gegenteil ist ja, dass Menschen sich als komplettes Opfer der Umstände sehen. Und da bin ich auch gar kein Fan von. Also ich bin halt viel lieber Team Manifestation, egal wie, egal ob der Theorie jetzt, dass du in die Zukunft blickst und das, was eh schon da ist, quasi nochmal siehst und als Highlight quasi in dein Leben ziehst. Aber es gibt ja ganz viele Menschen, die sich einfach grundsätzlich als benachteiligtes Opfer sehen. Und du weißt selbst, der Kurs sagt, dass ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Es ist du hattest einmal, wir haben uns gerade kennengelernt, eine Woche kannten wir uns und dann erzählte ich dir von einem Konflikt mit einer Freundin, den ich hatte, die ganz enttäuscht war von mir. Und dann sagtest du so ganz beiläufig so, ja, es gibt in dieser Welt halt keine Opfer, aber irgendwann lernen wir das alle. Und das hat mich damals so berührt, weil ich gecheckt habe, so, wow, wie oft erklären wir uns zum Opfer durch die benachteiligte Behandlung eines anderen Menschen? Und wie klein machen wir uns dadurch? Und das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Manifestation, dass wir denken, wir hätten überhaupt keinen Einfluss auf gar nichts und sind der Spielball des Schicksals und der Stimmungen und der Launen der Menschen um uns rum. Und ich finde, das ist ja so mitunter der qualvollste Gedanke, also so erlebe ich es bei Menschen, weil es einen so komplett aus der Schöpferkraft rauskatapultiert. Und da bin ich halt viel lieber in diesem aktiven Manifestationsprozess, aber aus Freude. Also ich glaube wirklich, wir sind hier, um den gegenwärtigen Moment voll und ganz auszuschöpfen und zu genießen. Und dann sind wir glücklich. Und wir sind schöpferische Wesen, also quasi so als Bonus on top. Du kannst manifestieren, wenn du Bock hast. Wenn du glücklich bist, musst du eh nicht machen, kommt eh zu dir. Aber hey, du kannst, weißt du, bist schöpfer, du hast so ein Gimmick noch dazu. Nutze es oder lass es, aber wenn es dich noch on top freut,
Okay.
dann mach einfach so auf die Art.
Ja, schöne Antwort. Siehste, siehste,
Geht
deswegen
doch.
frage ich dich so Sachen, ne? Da kommt doch was.
Da kommt doch, wie bei so einem Lehrer. Also, ich kitzel es aus ihm raus.
Ja, man muss manchmal, weißt du, über die Dürre und die Unlust einfach drüber und dann zack, ja. Dann erblüht das gelobte Land vor uns.
Yes. Ja, aber zum Thema gelobtes Land, weil wir Utopia besprechen, ich habe gerade so ganz witzige Erfahrungen mit dem System. Also, mitunter werde ich gerade um Geld betrogen. Ich werde die Namen jetzt nicht nennen, vielleicht zu späterer Stunde einmal. Und merke immer wieder, das ist so spannend, weil mir Leute dann sagen, hättest du mal Verträge abgeschlossen, dann würdest du jetzt dein Geld bekommen. So. Und ich denke mir jedes Mal, nee, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen hätte, hätte ich mein Geld auch nicht. Ich könnte den Menschen nur verklagen. Und dann würde ich es eigentlich nur noch schlimmer machen, weil dann wäre ja, weißt du, der hat ja kein Geld, sonst würde es mir ja geben, der Mensch. Oder der hat auf jeden Fall ein Problem damit, Geld gerade zu geben. Und dann ein Anwalt würde die Sache jetzt in meinem Fall, glaube ich, nicht verbessern, sowohl für ihn als auch für mich im Empfinden. So. Mhm. Und dann habe ich jetzt ja das neue Bühnenbild und habe festgestellt, es sind ganz viele Lampen und Ventilatoren, die Vorhänge bewegen und ein leuchtendes Logo und es muss mit so Stahlseilen an Traversen befestigt werden. Und jetzt sagten mir Locations mitunter sehr nachhaltig und zunehmend auch unfreundlich und klar, wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Zertifikate und wir brauchen Bühnenanforderungspläne und wir brauchen einen Technical Rider und all das habe ich jetzt geschrieben heute. Also ich habe quasi alle Zertifikate, weil das Bühnenbild ist zertifiziert, aber die haben halt alle so, ich kann dir mal ganz kurz hier einen kleinen Einblick geben, so die Traverse ist, das sind Reutlinger Stahlseile mit geprüft nach DGUV 17 und TÜV GS und die Vorhänge sind. Und jetzt könnte ich dir halt 1000 Nummern sagen, so schwer entflammbar nach DIN 4102-1. Und ich merke, in was für einem Land leben wir denn? Weißt du, so, dass ich kann dir sagen, schau mal, das ist sicher, guck's dir an, hier sind Stahlseile, hier ist ein Vorhang, der ist feuerfest, sieht man, hänge ich auf, okay, dann würde jeder normale Mensch sagen, okay, da liebe ich Indien oder Thailand, die geben einen kompletten Fick einfach. Aber in Deutschland ist es so krass, diese Angst, dass man sich absichern muss und dann muss ich jetzt 1000 Zertifikate vorlegen und Bühnenanforderungen und so. Und am Ende des Tages macht man ja nur Stress. So. Und das ist ja mit diesen Verträgen, die man abschließen kann oder sollte, ja das Gleiche. Und wir schließen ja nie Verträge ab. Also du ja auch nie, glaube ich, mit Leuten. Mhm. So. Außer du wirst gezwungen, aber von dir aus schließt du ja nie einen Vertrag ab. Mit deinen Schäfchen, also mit Leuten, die zu dir in die Kurse kommen, schließt du ja nie einen Vertrag ab. Nee. Und ich finde, zum Thema Utopia, um das abzuschließen, diesen ganzen Misstrauensvorgang, den Verträge in sich bergen, sie scheinen Vertrauen zu stiften, aber das tun sie eigentlich ja gar nicht. Sie fördern ja nur Misstrauen an sich durch diese Absicherungsklauseln. Das würde ich in Utopia auf jeden Fall alles abschaffen und einfach ins Vertrauen und auf den schlauen, gesunden Menschenverstand bauen. Das wäre so das, was mir noch am Herzen liegt zu dem Thema Utopia.
Schöne Idee. Ja, ja. Es geht auch so in Richtung dieses Anarchie-Gedankens nach dem Motto, befreien wir uns mal von all den Regeln, die uns eigentlich samt und sonders nur misstrauen. Ja, mhm. Die ganzen Regeln, die sind ja wirklich misstrauische Regeln. Zum aller, wahrscheinlich wirklich alle. Fällt jetzt spontan keine ein, die nicht einfach da ist, weil sie den Menschen sehr, sehr arg misstraut.
Ja, oder nimm Steuern. Du könntest doch einfach sagen, von dem, was du am Schluss als Gewinn hast, gibst du einfach 15% ab oder 20 oder whatever, wie viel ist. Also so, aber ohne, dass man das quasi Belege kopiert und einscannt und gegenrechnet und Einkommenüberschuss. So. Man weiß einfach, wie in einem Slum, wofür wir gesprochen haben, in Indien, in Bashantaram, man weiß einfach, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sorgen, wir wollen alle ein Land haben, in dem die Straßen funktionieren und die Laternen angehen und so. Deswegen gibt jeder von dem, was er gewinnt, also was er am Schluss als Gewinn hat, einfach 20% ab von seinem Konto jeden Monat, zack, fertig, so. Und ohne Steuersystem, weil einfach jeder Mensch weiß, das brauchten wir kollektiv, sonst läuft es halt nicht. So. Und fertig, das wäre so easy.
Tja, also falls irgendein Millionär gerade zuhört und zwei Lieferwagen mit Geld irgendwo rumstehen hat.
Milliardäre auch gern.
Mail an info@seo-music.com. De, komm, de.
Komm, in dem Fall.
Komm her!
Das erste Mal eine echte E-Mail rausgedroppt hier, okay. Gut, gefällt mir. Frank Hamm, der glückliche, der entspannende Weinbotschafter, hat immer noch Beschwerdemails geschickt, dass er zu viele Nachrichten kriegt.
Ja, aber es wäre ja mal wirklich einfach die Grundidee, die ja auch im Zentrum des heutigen Podcasts steht, auch wenn wir viel rumdiskutiert haben, dass wir aber ja beide in unserem Leben merken, im Prinzip muss man Freude an erste Stelle in den Vordergrund stellen.
Ja.
Und aus der sich alles andere entwickeln lassen. Ne, es macht keinen Sinn, einen Plan zu machen, wenn am Ende die Freude ihre eigenen Pläne hat, könnte man so sagen.
Ja, ich würde Freude sogar noch durch Liebe ersetzen. Ich würde sagen, Freude ist so die kleine Schwester der Liebe. Und wenn wir Liebe als wirklich erste Instanz setzen, dann sind wir safe.
Dann sind wir safe.
Ja, für die Tiere, für die Menschen, für die Pflanzen, für Mutter Erde. Wenn Liebe an erster Stelle steht, was soll passieren?
Nice.
Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn ihr das auf YouTube anhört oder auf Spotify, kann man auch kommentieren mittlerweile, glaube ich. Sonst schreibt in die YouTube-Kommentare, da sehen wir es am schnellsten. Wie würde für euch Utopia aussehen? Was wären eure ersten Gedanken, was bei Utopia wichtig wäre? Das gibt sicherlich ein Feuerwerk an richtig schönen Ideen, Frankie. Ich habe jetzt schon Bock, die Kommentare zu lesen. Stell dir vor, schreiben so 100 Menschen ihre Ideen und dann hast du halt einfach, wenn du das liest, so ein komplett euphorischen Geist, der sich auf die Zukunft freut. Wie cool.
Ja, geil. Ich freue mich total drauf. Schöne Idee. Schöne Idee. Und vielleicht auch, ne, wenn man das voraussetzt, wenn man Liebe voraussetzt in so einem Utopia. Ja, ach egal, ich denke schon wieder an eine Einstellung, an einen Test, zum wen lassen wir da rein? Ja, wer versteht das überhaupt? Wer kann das überhaupt leben? Ne, das, weil es klingt ja so einfach, Mann. Es klingt so einfach. Aber es ist natürlich dann auch echt ein Weg der Vergebung. Es ist so echt ein Weg, wo man kompromisslos Liebe an erste Stelle in seinem Leben stellt. Und das ist schon auch, wie soll ich sagen?
Ja, aber da möchte ich meinen lieben... Da möchte ich meinen Mentor Thaddäus Golas so gerne zitieren, der so schön sagt, wenn du anderen vorwirfst, auf dem Holzweg zu sein, dann bist du selbst auf dem Holzweg. Also weil Liebe schließt ja nichts aus. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin Liebe, aber der Soldat, der jetzt eine Waffe in der Hand hat, der ist keine Liebe, der wird ausgeschlossen aus Utopia, sondern wir gehen davon aus, jeder Mensch besitzt ein Herz, jedes Herz besitzt das Potenzial, sich zu öffnen und somit ist jeder Mensch eingeladen. Mhm.
Ein mutiges Unterfangen und vielleicht das Allergrößte, was der Mensch überhaupt tun kann.
Jede Utopie ist aus Mut gemacht worden, denke ich. Mhm. Und du weißt, wofür das M in meinem Namen steht. McDonald's. Natürlich nicht.
Marschbefehl.
Nein, Marshmallow im Schokobrunnen.
Marshmallow.
In diesem Sinne, wir sollten aufhören, es wird jetzt albern, das ist ja hier kein Comedy-Podcast,
Freunde. Ja, lassen wir das.
Genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder. Kommt auf Tour vorbei, besucht uns und kauft euch die Bücher von Frank Hamm und schreibt dem entspannenden Weinbotschafter gerne eine E-Mail und liebt so viel ihr könnt.
Habt's gut, ciao, ciao.